Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finest5 sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Als Putin 2001, im September 2001, da war der Tschetschenienkrieg 2 Jahre im Gang, im Bundestag gesprochen hat und alle applaudierten, dachte kaum jemand daran, 2 Personen dachten daran, wer da eigentlich spricht. Und diese Personen waren Angela Merkel und Werner Schulz von den Grünen, der mittlerweile tot ist.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Hallo und herzlich willkommen an diesem Samstag. Wie immer gilt, am Wochenende schauen wir bei Hamburg am Morgen etwas über die Stadtgrenze hinaus. Das können die Ereignisse in der Berliner Politik oder aber auch Interviews mit Wirtschaftsexperten sowie mit Migrationsforschern sein und so weiter und so weiter. Heute nehmen wir uns den Ukraine-Krieg vor. Da gibt es ja immer was zu besprechen und vielleicht schaffen wir es ja, ein paar Gedanken und Infos herauszuarbeiten, die für den einen oder anderen Hörer neu sind. Und damit kommen wir zum heutigen Gast. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für Russland. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für die Ukraine und sie ist eine der besten Journalistinnen in diesem Land. Sabine Adler von der Sendergruppe Deutschlandradio. Sie arbeitet dort als Osteuropa-Korrespondentin, also inklusive Russland und der Ukraine. Und vielleicht haben Sie Sabine Adler auch vor ein paar Wochen bei Lanz erlebt, im Streitgespräch mit Sarah Wagenknecht. Falls nicht, durchaus nochmal in der Mediathek nachholen. Aber jetzt erstmal Sabine Adler, guten Tag und herzlich willkommen. Gleich die erste Frage. Woher kommt denn Ihr persönliches Interesse für diese Länder? Hat es mit Ihrer Herkunft zu tun? Sie sind ja noch in der DDR geboren.
Ganz genau, ja, das hat schon was mit der Herkunft zu tun. Das hat damit zu tun, ich habe in Leipzig an der Uni studiert und es gab immer das Angebot für Studenten, auch so ein Austauschjahr, nicht ein Austauschjahr, aber so ein paar Austauschmonate als Studentenaustausch in die Sowjetunion zu gehen. Und das hat mich überhaupt lange gar nicht interessiert, nicht im geringsten, weil die Sowjetunion als großer Bruder und so weiter, da tat sich nichts, das war ganz furchtbar und ein Block, also so ein Monolith, der überhaupt nicht interessant war. Aber während des Studiums ist ja etwas geschehen, nämlich Glasnost, Perestroika mit Michail Gorbatschow. Und mit einem Mal wurde das total spannend alles, weil das ja auch diese inner DDR-Debatte total verändert hat. Mit einmal wurde nämlich die Parteiführung in Frage gestellt und das, was sich alle, also sehr viele DDR-Bürger gefragt haben, ist das, was hier wirklich aufgebaut wird, ist das wirklich Sozialismus? Soll das Kommunismus sein? Das steht doch in den sogenannten Klassikern von Marx, Engels, Lenin völlig anders. Da wird das alles viel idealer beschrieben und die machen das nur nicht richtig so. Ne? Das war immer so die Idee, die machen das nur nicht richtig, die missachten die eigentliche Idee, die setzen die nicht richtig um und Gorbatschow ist jetzt derjenige, der das hinterfragt und der das jetzt mal richtig machen will und somit kamen so die ersten Risse ins Gebäude und als dann wieder so ein Studentenaustausch angeboten wurde, da habe ich dann tatsächlich gesagt, ja, würde ich machen, möchte ich hin, will ich mir selber angucken. Und das war dann auch total spannend, weil das, was wir jetzt alle ganz toll fanden, dass ja, das wird alles hinterfragt und gucken wir doch mal auf und wirklich mal diskutieren über das Ganze. Das fand man in der Sowjetunion überhaupt nicht toll. In der Sowjetunion hat man mit Gorbatschow verbunden Alkoholverbot und alle Regeln sind außer Kraft. Hier geht alles den Bach runter und also alles ist ins Rutschen geraten und das führt zu nichts Gutem. Und also da ahnte ich dann das erste Mal, dass man solche Entwicklungen nicht nur von außen beurteilen sollte, sondern immer auch versuchen sollte, in die Länder zu gehen, weil dann wird man immer ein bisschen schlauer.
Weil Sie es gerade erwähnen mit Gorbatschow und Glasnost, Sie sind ja 1999 für den Deutschlandfunk dann als Korrespondentin auch nach Russland gegangen. Genau. Und wenn Sie dann einmal zurückblicken und sagen, wie sehr hat sich Russland seitdem verändert? Oder ich stelle die Frage vielleicht noch andersrum. War damals schon abzusehen, in welche Richtung Russland bis heute driftet?
Ich finde, ja. Und das nicht, weil ich so super schlau bin, sondern oder damals schon war, sondern weil da etwas wirklich Entscheidendes passiert ist. Das, was passiert ist, ist der Krieg, der Tschetschenienkrieg, der im August 1999 von Putin eröffnet wurde. Also es gab ja schon mal einen Tschetschenienkrieg, der lief unter Boris Jelzin. Der hat unglaublich viel Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und so weiter gebracht. Der ganze Kaukasus war in Aufruhr, war ein einziges blutiges Schlachtfeld. Und wenige Jahre später, ein paar Jahre später, kommt Putin als Ministerpräsident an die Macht und Jelzin hat ihn da eingesetzt, um Ruhe in den Kaukasus zu bringen. Denn auch nach diesem Krieg, nach dem ersten Krieg, war immer noch keine Ruhe. Es gab also immer noch sogenannte tschetschenische Terroristen. Und dann passierte etwas wirklich ganz, ganz Schreckliches. Ich bin im August 99 nach Moskau gegangen mit meiner Familie als Korrespondentin. Und Anfang September flogen in Moskau Wohnhäuser in die Luft. Und da wurde gesagt, das waren tschetschenische Terroristen. Und dann wurde eine große Militäraktion also eine sogenannte Spezialoperation, das kommt dem einen oder anderen jetzt bekannt vor, denn der Krieg gegen die Ukraine wird auch Spezialoperation genannt. Also Putin hat dann eine sogenannte Spezialoperation eröffnet und die sah so aus, dass er zum Beispiel Grosny, die Hauptstadt dieser Teilrepublik, dieser russischen Teilrepublik, in Schutt und Asche hat legen lassen und mit einer unglaublichen Verachtung die gesamten Tschetschenen als Terroristen bezeichnet. Und das fand ich damals, wenn man ein innenpolitisches Sicherheitsproblem hat, dann muss man damit umgehen. Das ist doch völlig klar, überhaupt keine Frage. Aber wenn ich einen Teil meines eigenen Landes so dermaßen brutal irgendwie auf Reihe bringen möchte, wenn vollkommen unschuldige Menschen sterben, Zivilisten sterben, die mit diesem Terror absolut nichts zu tun haben und auch gar nicht klar ist, wo sind jetzt eigentlich die Terroristen, sondern es war einfach nur klar, in diese gesamte Kaukasusrepublik Tschetschenien, die sind jetzt alle Terroristen. Da hatte ich ein riesiges Problem damit. Also es war auch eine Orgie der Gewalt, Folter, Entführung, Zivilisten unterschiedslos, dass ich gedacht habe, so löst man kein Problem, so schafft man ein Problem. Also so vertieft man dieses Problem. Und deshalb war für mich Putin als jemand, der mit roher Gewalt auf Probleme reagiert, eine völlig inakzeptable Person. Und als er dann zum Präsidenten gewählt wurde und das auch schon eine Wahl, die mit Wahlfälschung einherging und vor allem mit einer irrsinnsgroßen politischen Kampagne, mit einer Werbekampagne, wo man auch gemerkt hat, die gesamte politische Diskussion war mit Beginn dieses Tschetschenienkrieges, der Putin auch sehr bekannt gemacht hat dann in Russland logischerweise. Die ganze politische Diskussion veränderte sich mit einem Mal. Es wurde ganz viel über Putin berichtet. Der wurde dann sozusagen als der Mann, als der Gegenentwurf zu dem ewig kranken, betrunkenen Jelzin. Das war ein junger Mann, sportlich, zupackend. So wurde der dargestellt. Und die Protagonisten, die zunächst für die Duma-Wahl damals im Dezember 1999 in Frage kamen, spielt mit einmal überhaupt keine Rolle mehr. Mit einmal war das die Putin-Partei, die damit wirklich ein Erdrutschsieg einfuhr aus dem Stand. Diese Partei war überhaupt nicht existent bis dahin. Also sprich, es wurde die gesamte staatliche Propagandamaschine angeworfen für Putin. Und da kriegte man also auch schon einen Vorgeschmack, wie Demokratie ausgehebelt wird, wie Medien ausgehebelt werden, wie alles auf ihn zugeschnitten wurde. Und dann hat er eben diese Wahl gewonnen im März 2000 und dann war er eben Präsident. Und ich dachte nur, oh Gott, das, Prost Mahlzeit, das ist ja wirklich ein Staat.
Aber Frau Adler, jetzt muss ich die Frage denn doch nochmal stellen, bevor wir auf den Ukraine-Krieg kommen, so wie Sie das schildern. Das sind ja Eindrücke und Erlebnisse und Ereignisse, die sind ja nicht nur exklusiv bei Ihnen angekommen. Und da stellt sich ja dann im Nachhinein immer die Frage, und ich will mich da ja gar nicht ausschließen, so als Beobachter, der natürlich auch viel Medien konsumiert, aber eigentlich eher noch die Frage in Richtung Politik, warum waren wir alle so naiv?
Das habe ich mich auch gefragt. Und ich kann Ihnen auch sagen, wann ich mir diese Frage wirklich zum ersten Mal auch laut in sämtlichen Kommentaren gestellt habe. Als Putin 2001, im September 2001, da war der Tschetschenienkrieg 2 Jahre im Gang, im Bundestag gesprochen hat und alle applaudierten, dachte kaum jemand daran, 2 Personen dachten daran, wer da eigentlich spricht. Und diese Personen waren Angela Merkel und Werner Schulz von den Grünen, der mittlerweile tot ist. Aber 2005, als sie Kanzlerin wurde, hat sie etwas ganz Verhängnisvolles übernommen von Schröder. Und das, finde ich, ist ihr wirklich größter Fehler gewesen in Bezug auf Russland beziehungsweise auch innerhalb der Europäischen Union. Und das war das angebahnte Geschäft Nord Stream fortzuführen. Schröder hatte das mit Putin vereinbart und da gab es auch so eine Absichtserklärung. Und diese Absichtserklärung wurde, wenn ich mich nicht irre, kurz nach der Bundestagswahl, da war die Wahlübergabe noch nicht erfolgt, Merkel war noch nicht vereidigt, haben Schröder und Putin eine Vereinbarung getroffen über dieses Projekt Nord Stream, die Gasleitung. Und dieses Projekt hat sich Merkel zu eigen gemacht. Sie hätte auch ganz einfach sagen können, das ist sowieso nur eine Verabredung zwischen den beiden, ich führe das nicht weiter, denn ich habe zu große Hemmungen, etwas mit diesem Präsidenten, ein so großes Projekt mit diesem Präsidenten gemeinsam durchzuziehen. Das hat sie aber nicht gemacht, sie hat das also weitergeführt und es war ja nichts als eine Absichtserklärung bis zu diesem Moment. Und sie hat das dann über die Jahre hinweg durchgezogen gegen den erklärten Widerstand der gesamten Europäischen Union. Anfangs waren es die Osteuropäer, die Ukrainer, die Polen, die Balten, dann Frankreich, dann kam irgendwann Kritik aus Amerika daran. Und Merkel hat es durchgezogen, weil sie die deutsche Wirtschaft im Nacken hatte, die natürlich die Gelegenheit gewittert haben, oder kommt billiges Gas durch die Leitung, billiger kriegen wir es nicht mehr. Und das verschafft uns einen großen Wirtschaftsvorteil.
Das ist Wettbewerbsvorteil. Alles, glaube ich, für den Hinterkopf sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt auf den Ukraine-Krieg tatsächlich zu sprechen kommen. Und ich fange mal mit so einer leicht harmlosen Frage als erstes an, aber zur Einordnung auch, glaube ich, wichtig. Am 24. Februar 2022, wo waren Sie und wo haben Sie die Nachricht oder wie haben Sie die Nachricht vom Angriff durch die russischen Truppen erfahren?
Also diese Nachricht habe ich ganz, ganz früh morgens erfahren von meinen Kollegen. Und es war eine Nachricht, die mich in dem Moment überrascht hat, vor der ich aber mindestens seit dem Dreivierteljahr gewarnt habe. Und mit mir auch wieder ganz viele Journalisten, Korrespondenten, die nämlich auch die ganze Zeit beobachtet haben, wie sich an der russisch-ukrainischen Grenze immer mehr russisches Militär sammelte. Und diese angeblichen Manöver, das war im Mai 2021, war das erste große Manöver. Und es hieß eigentlich, es war die Vereinbarung zwischen dem NATO-Russland-Rat, dass, wenn Manöver durchgeführt werden, die andere Seite, also Russland, musste die NATO informieren über die Manöver. Informiert haben sie auch. Und dann hieß es, das gehörte auch zu dieser Vereinbarung, dass, wenn die Manöver stattgefunden haben, die Soldaten in die Kasernen zurückkommen und auch das Gerät zurückkehrt in die Kasernen. Die Soldaten sind zum Teil zurückgekehrt, das Gerät ist da geblieben und es wurden immer ein Manöver nach dem anderen wurde durchgeführt. Und dann sind die Soldaten nicht mehr zurückgekehrt, sondern dann hat man irgendwann einen Aufmarsch von 100.000 Soldaten an dieser Grenze beobachten können. Wir reden dann von Oktober, November, Dezember, Januar. Es wurde gewarnt und es wurde in Deutschland eigentlich immer abgewiegelt, wenn die Militärs schon so offen waren, dann ist garantiert, hier ist Angstmache im Spiel, das muss man nicht ernst nehmen und so weiter. Und ich fand, das musste man extrem ernst nehmen, denn im Unterschied zu 2013 und 2014, also 2013 sind die Proteste auf dem Maidan, 2014 im Februar wird die Krim annektiert von Russland. Da hat man auch die ganzen Anzeichen schon gesehen, aber von den Geheimdiensten, Militärgeheimdiensten. Aber diese Erkenntnisse wurden nur in Expertenkreisen beziehungsweise in Inner Circle Regierungskreisen geteilt. Wir Journalisten haben davon nicht erfahren. Und 2021 und 2022 war das anders. Da haben die Spezialisten durchaus in Hintergrundgesprächen den Journalisten das mitgeteilt. Das heißt also, das war eine quasi öffentliche Information, die wir ja auch publik gemacht haben. Wir haben die ja nicht für uns behalten. Und es wurde trotzdem nicht ernst genommen. Und so das zurückzukommen auf diese Frage, so dass für mich war das nicht die große Überraschung. Es war für mich die Überraschung, dass es die ganze Ukraine betraf, dass überall Angriffe gestartet wurden und auch aus Belarus. Das wiederum, das habe ich geahnt, weil es auch ein Manöver zwischen der belarussischen und russischen Armee an der ukrainischen Grenze gab. Aber ich hatte eigentlich angenommen, dass das dass eine größere Militäraktion von russischer Seite auf die Ostukraine beschränkt werden würde, bleiben würde. Aber nicht das ganze Land. Nicht das ganze Land angegriffen wird und schon gar nicht Kiew, Truppen auf Kiew.
Ja. Also das ist ja dann auch etwas. Also so eine grundlegende Geschichte noch einmal, die ich gern noch mal aufgreifen würde, weil ich habe so ein paar Fragen jetzt vorbereitet, wenn das okay ist für Sie, wo, glaube ich, immer noch so ein paar Unsicherheiten herrschen, wo keiner so eine richtige Antwort drauf hat, beziehungsweise wo man immer so viele verschiedene Antworten drauf hört. Und da würde ich natürlich gern Ihre Antwort hören, beziehungsweise Ihre Meinung dazu. Und fangen wir mal mit dem ganz, also ich sag mal Punkt Null. Was ist eigentlich das Ziel von Putin? Was will er mit diesem Krieg erreichen?
Putin hat als gesellschaftliche Vision nicht die Modernisierung seines Landes ausgerufen, wie das anfangs zu seiner Amtszeit durchaus der Fall war, sondern er ist umgeschwenkt. Er ist ungefähr allerspätestens für alle hörbar und sichtbar 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz umgeschwenkt auf das Ziel, dass Russland seine alte Größe bekommen soll. Und diese alte Größe, damit meint er nicht die Wiederherstellung der Sowjetunion, was mitunter falsch gesagt wird, sondern die Wiederherstellung der Größe im Zarenreich. Denn das Zarenreich war flächenmäßig noch viel größer. Das hatte unter anderem Teile der baltischen Länder mit umfasst und auch Polen mit umfasst. Und er ist ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass dieser gesamte post-sowjetische Raum, also diese ehemaligen Sowjetrepubliken, aber auch Teile des post-sowjetischen Raums seins sind, seine Einflusssphäre sind. Das gibt ein paar Ausnahmen. Deutschland gehört jetzt nicht mehr mit dazu. Es gehört in Polen doch durchaus gelöste, weil mal zugehörig zum Zarenreich. Das hat er im Übrigen auch gesagt. Das ist jetzt nicht so, dass man das annimmt, dass er das möchte, sondern das hat er in Reden und in Auftritten gesagt. Und er hat das in einem Aufsatz 2021 über die Ukraine und Russland auch geschrieben, einen langen Aufsatz geschrieben dazu, pseudowissenschaftlich. Und dazu gehört auch Belarus. Was überhaupt um Belarus kümmert sich, hätte gesagt, ja überhaupt keiner. Da ist ja sozusagen Lukaschenko schuld. Und der lässt das ja zu. Aber da fragt ja auch keiner mal die Belarusen, wie die das eigentlich finden, dass sie ihre eigene Staatlichkeit aufgeben sollen und eingemeindet werden in die Russische Föderation, was ja quasi irgendwie schon der Fall ist, jedenfalls politisch. Also das ist das große Ziel, das steckt dahinter und das knüpft an eine uralte, jahrhundertealte Tradition der russischen Herrscher, die immer die Grenzgebiete Russlands einsammeln. Russland ist ja nicht sozusagen geboren als riesengroßes Land, sondern das wurde groß. Das heißt also, die Zaren haben im Laufe der Jahrhunderte in einer irrsinnigen Geschwindigkeit immer die Grenzgebiete eingemeindet und eingesammelt, das mal mit mehr, mal mit weniger Gewalt, und haben die haben immer auch in den angrenzenden Gebieten eine Bedrohung gesehen. Was natürlich irgendwie ein Witz ist, weil jeder hat ja irgendwie einen Nachbarn, es sei denn, er lebt auf einer Insel. Aber es wurde also sehr häufig mit so einem Bedrohungsszenario gespielt. Diese Nachbarn dort, die sind gefährlich, die müssen wir ungefährlich machen, die müssen wir unter unsere Knute bringen, dann können sie ja nicht mehr gefährlich sein. Das ist sozusagen die Denke. Also es ist eine imperialistische Herangehensweise, die zur modernen Welt wirklich nicht passt, weil sie eben Grenzen in Frage stellt, was man nach 1945 im Völkerrecht eigentlich mal geglaubt hat, geregelt zu haben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er eigentlich das Ziel, die gesamte Ukraine einzunehmen, weil die ja mal sozusagen zum Zarenreich gehörte, oder täusche ich mich da jetzt? Er wollte die ganze Ukraine haben, weil er ist ja bis Kiew, er versuchte bis Kiew durchzumarschieren und hat es abgebrochen.
Ja, hat es notgedrungen abbrechen müssen, weil seine Truppen geschlagen wurden, weil sie in einer 60 Kilometer langen Kolonne von Panzern so ein derart leichtes Ziel waren, dass das die Ukrainer eben auch sehr schnell und sehr klug erkannt haben. Die Ukraine gehörte zum Zarenreich. Die Ukraine gehörte auch zumindest Teile der Ukraine. Da muss man sagen, das Habsburgerreich hatte auch Teile der Ukraine, wie auch Teile von Polen und Rumänien und so weiter. Also das ist, da gab es ja immer wieder Grenzverschiebungen auch. Aber die Ukraine gehörte auch in das Zarenreich und vor allem gehörte sie in ihren jetzigen Grenzen mal zur Sowjetunion. Und daran, in dem Punkt, wollte Putin dann an diesen alten Grenzverlauf anknüpfen.
Und hat er dann die militärische Stärke der Ukraine unterschätzt? Da wäre er ja nicht der Einzige gewesen, weil die Bundesregierung hat ja angeblich auch gedacht, also das Ding ist in drei Tagen zugunsten Russlands gelaufen.
Ja, das haben ja viele getan, diese militärische Stärke unterschätzen. Und ich glaube, man hat vor allem unterschätzt das Verhältnis der Ukraine zu Russland. Und da hat man sich auch in Moskau gründlich was vorgemacht. Also da hieß es ja immer in dem engsten Beraterkreis von Putin, die russischen Soldaten werden mit Salz und Brot und Blumen empfangen. Und man hat über, eigentlich muss man schon sagen, Jahrhunderte ignoriert, wie Ukrainer Russen sehen. Ukrainer sehen Russen immer als diejenigen, die überheblich, dominant, über sie hinwegbürstend bestimmt haben, was mit der Ukraine werden soll, die überhaupt keine Rücksicht genommen haben, die auch immer die Ukrainer für ein dummes Bauernvolk gehalten haben. Und sie auch so behandelt haben. Also das sitzt sehr, sehr tief. Und natürlich, und das war das Schlimmste, ihre eigene Staatlichkeit nicht anerkannt haben. Und das sitzt sehr tief in dem Verständnis der Ukrainer drin. Und ich finde, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen der Mentalität, der ukrainischen Mentalität und der russischen Mentalität. Denn wir denken, und das wurde ja wirklich 2013, 14 sowieso deutlich, aber auch immer noch bei der großen Invasion 2022, dass man denkt, die Ukraine, das ist sowas Ähnliches wie Russland. Also so große Unterschiede wird es da wohl nicht geben. Und die Unterschiede sind aber doch ziemlich groß. Sie sind eben in der Mentalität deshalb so groß, weil die Ukrainer sich niemals auf eine Staatsmacht eingelassen haben, weil die Staatsmacht in aller Regel aus Russland kam. Das heißt also, die sind per se jeder Staatsmacht, jedem Generalsekretär oder jedem kommunistischen Führer gegenüber sehr misstrauisch gewesen, weil er immer von Moskau gelenkt wurde, beziehungsweise ein Vertreter von Moskau war. Aber das betrifft eigentlich auch die eigenen Präsidenten. Also es ist ja nicht so, dass die ukrainischen Präsidenten immer per se als gute Präsidenten angesehen werden. Die Ukrainer kritisieren ihre Politiker in aller Härte und in aller Schärfe. Und sie jagen sie eben auch zum Teil zum Teufel, wie Janukowitsch, Oder sie gehen auf die Straße, wenn sie finden, dass nach 1991, wo es eigentlich freie und faire Wahlen geben sollte, wenn die nicht stattgefunden haben, und das haben sie mehrfach nicht, dann zweifeln sie die Ergebnisse an und wollen Neuwahlen. Und das haben sie ja geschafft. Das haben sie 2005 geschafft und das haben sie eben auch 2014 geschafft. Also sie haben ein sehr viel kritischeres Verhältnis zur Macht. Und das ist in Russland ganz anders. Da fügt man sich. Da fügt man sich, weil man der Meinung ist, man kann als Einzelner gar nichts ausrichten und es ist besser, wenn man klein beigibt und gar nicht großartig aufhält und sich arrangiert. Und jetzt kommt aktuell eben dazu, dass man sieht mit der Annexion der Krim, oh, wir sind ja wieder wer und wir sind auch stolz darauf, ein so großes Land zu sein, ein so imperiales Land zu sein. Und man hat eigentlich keine große Kritik an dem Führer. Der ist entschlossen. Wenn er sowas macht, dann ist er entschlossen und er verdient der Unterstützung. Das ist der, finde ich, grundlegende Unterschied zwischen beiden Völkern.
Das ist sehr spannend, was Sie da sagen, weil natürlich die Perspektive, die man manchmal hat, ist ja bestimmt auch von bestimmten Narrativen. Und eins, was immer wieder in diese Debatte mit eingebracht wird, ist diese ominöse Friedensverhandlung von Istanbul im Frühjahr 2022. Relativ schnell, fand ich, nach dem Ausbruch des Krieges, beziehungsweise nach dem finde ich, terroristischen Überfall von Putin auf die Ukraine. Und Sarah Wagenknecht nimmt ja auf diese Verhandlung immer wieder Bezug. Und der russische Botschafter in Deutschland ebenfalls, der diverse Interviews in den letzten Wochen gegeben hat zu diesem Thema auch. Und die Argumentation dahinter ist immer, Russland war damals bereits ein Friedensabkommen zu unterschreiben, aber angeblich kam dann der böse britische Premierminister Boris Johnson und hat die Unterschrift der Ukraine verhindert. Stimmt das? Was ist an der Geschichte wahr und was ist nicht wahr?
Es ist so gewesen, dass die Ukraine sehr, sehr schnell Verhandlungen wollte, weil sie einen so großen Krieg auf gar keinen Fall wollte. Also hat sie im März bereits zugestimmt, Verhandlungen zu führen. Und diese Verhandlungen sind eben damals zunächst durchgeführt worden in Belarus, also auf belarussischem Boden. Und mit Verhandlungsdelegationen aus Russland und aus der Ukraine, die aber, das waren bestenfalls Unterhändler. Also Unterhändler in dem Sinne, die hatten eigentlich keine Prokura, irgendetwas zu verabreden. Das waren Vertreter von beiden Seiten. Und die haben geschaut, also worauf könnten wir uns eigentlich verständigen? Die Ukrainer haben damals gesagt, was sie vorschlagen, und das war unter anderem der Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft, weil man wusste, wie sehr Moskau sich davon provoziert fühlt. Und man hat auch vorgeschlagen, wenn die russischen Truppen auf die Linie der eroberten Gebiete in der Ostukraine, also die fast vollständig eingenommenen Oblaste Luhansk und Donetsk. Wenn die Ukraine da sich auf diese Linie, die russische Armee sich auf diese Linie wieder zurückzieht, könnte ein Friedensschluss möglich sein. Das war alles im März. Dann, und es gab Papiere, die lagen auf dem Tisch. Die Unterhändler waren nicht befugt, die zu unterschreiben. Und die sind nach Hause gekommen, die russischen Unterhändler, das mit dem ehemaligen Bildungsminister, daran sieht man auch schon, welche Kategorie von Vertretern das war, Medinsky. Und der hat sich einmal ganz kurz positiv geäußert dazu. Der hat gesagt, das ist etwas, damit kann man arbeiten. Das war seine Aussage. Der ist sofort zurückgepfiffen worden von seiner russischen Seite. Der sollte sich überhaupt nicht dazu äußern. Und dann ging das mit einmal überhaupt nicht weiter, bis neu verhandelt werden sollte im April. Und da haben die Ukrainer gesagt, wir verhandeln mit Putin nicht mehr. Was war passiert? Es ist bekannt geworden, dass die russische Armee in Irpin und in Bucha und in anderen Orten schlimmste Massaker angerichtet hat. Und da hat Selenskyj verfügt, mit Putin verhandle ich nicht mehr. Er hat nie, zu keinem Zeitpunkt gesagt, mit Russland verhandle ich nicht mehr oder ich verhandle nicht mehr. sondern er hat immer gesagt, mit Putin verhandle ich nicht. Und er hat das immer eingeschränkt. Dann hat irgendwann Russland einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Und dieser 10-Punkte-Plan, der war im Grunde genommen die Aufforderung zur sofortigen Kapitulation. Und um nochmal auf dieses Argument, Boris Johnson ist in Kiew gewesen und danach haben die Ukrainer nicht mehr verhandelt. Das ist einfach nicht wahr. Sie haben nicht mehr verhandelt, weil sie dachten, nach Butscha gibt es keine Verhandlungsbasis mehr. Und das sind unterschiedliche Abläufe. Das, was die Russen vorgeschlagen haben, in ihrem Friedensplan war Folgendes. Sie haben gesagt, um sich überhaupt an den Verhandlungstisch zu setzen, muss die Ukraine zustimmen, dass die vier Oblaste Luhansk, Donetsk, Saporischschja, Cherson und die Krim Russland gehören. Das hat für die Ukraine geheißen, sozusagen kampflos auch das Gebiet abzutreten, was die Russen auch nicht mehr erobert hatten, nämlich Gebiete von Saporischschja und Cherson sind nicht vollständig erobert, die sind nur teilweise erobert von russischer Seite und die sollten schon mal kampflos abgegeben werden. Also das war zum Beispiel eine Bedingung, die so überhaupt nicht ging für die Ukraine, zumal das ja eine Kapitulation ist. Also wenn man das als Ergebnis von Verhandlungen vereinbart, ist das das eine. Aber wenn das die Voraussetzung sein sollte, dann war das doch eindeutig zu viel und überhaupt nicht annehmbar. Und deshalb ging es da auch nicht weiter. Und dann hieß es immer von russischer Seite, wir, also auch aktuell jetzt zum Beispiel, als Zelensky in Washington war und seinen sogenannten Siegesplan vorgelegt hat, den man immer noch nicht so ganz genau kennt, da hieß es ja von Lavrov, wir verhandeln überhaupt nicht. Lavrov, also dem russischen Außenminister, wir verhandeln jetzt überhaupt nicht.
Wenn man diese ganzen Feinheiten sich auch einmal noch zu Gemüte führt, ich weiß, das ist jetzt eine falsche Formulierung für so einen brutalen Krieg, wo so viele Menschen sterben, aber es klingt ja immer wieder so, als wenn beide Seiten sich nicht bewegen würden. Und wie geht das dann jetzt weiter in den nächsten Monaten? Also ich meine, das eine, was klar ist, dass der Winter für die Ukraine sehr hart wird. Aber ansonsten, wie geht das weiter?
Also das wird total schwierig, weil natürlich ganz viel vom Ausgang der US-Wahlen abhängt. Das, was Zelensky gehofft hat, als er nach Washington geflogen ist in der vorigen Woche, war ja, dass er Biden irgendwie zu einer Friedensinitiative noch ermutigen kann. Das hat er auch zum Teil geschafft. Also es wird ja das Treffen in Rammstein geben mit Biden am 12. Oktober. Aber das wird jetzt nicht die große Friedenskonferenz sein, die sich Zelensky erhofft hat. Er hatte also so eine Nachfolgekonferenz, von der im Sommer in der Schweiz im Kopf gehabt und dann aber mit russischen Vertretern auch. Das findet jetzt so nicht statt und das wird meiner Beobachtung nach frühestens stattfinden können, wenn der neue Präsident, die neue Präsidentin ins Amt eingeführt worden ist. Also das heißt, wir reden über frühestens Februar, wahrscheinlich noch später. Und das wiederum halt, das ist eine wirklich schlechte Nachricht für die Ukraine, weil das eben heißt, dass da bis dahin wahrscheinlich es auch keinen wie auch immer gearteten Waffenstillstand geben wird, weil niemand die Sicherheitsgarantien für einen solchen Waffenstillstand aushandeln kann. Die sind ja nicht ausgehandelt. Also es müsste Verhandlungen geben, wenn ein Waffenstillstand vereinbart würde, wie denn gewährleistet wird, dass der Waffenstillstand auch eingehalten wird. Und das ist immer so die Halbwahrheit zum Beispiel von solchen Vertretern wie Sarah Wagenknecht oder anderen, die dann sagen, ja, aber ein Waffenstillstand muss her. Das wäre schön, wenn der da wäre. Da würden sich auch die Ukrainer vielleicht drüber freuen, wenn sie denn die Garantie hätten, dass dieser Waffenstillstand ein anhaltender, dauerhafter Waffenstillstand ist und nicht nur eine Ruhepause, um neue Aufrüstung zu ermöglichen, beziehungsweise sowieso wieder gebrochen wird.
Wenn wir so langsam zum Ende unseres Gespräches kommen, Sie haben sie angesprochen, ich habe sie angesprochen, sie ist ja immer so ein bisschen das Symbol dafür, für eine bestimmte Haltung gegenüber Putin. Deswegen mal die Frage, ist es wichtig für Politiker, für Diplomaten, sich vor Ort ein Bild zu machen? Weil Sarah Wagenknecht argumentiert immer, ich muss nicht in die Ukraine reisen, ich weiß auch so, wie schlimm ein Krieg ist.
Sarah Wagenknecht argumentiert ja noch ganz anders. Sie sagt, sie fürchtet um ihr Leben, weil sie in der Ukraine ermordet werden würde. Das hätte ihr durch die Blume der damalige Botschafter in Berlin, Melnik, gesagt. Melnik hat es völlig anders formuliert. Er hat von Verantwortung gesprochen und er hat sie eingeladen zu kommen, er würde ihr das Land zeigen. Das hält sie nicht für nötig. Und natürlich ist es immer, ich habe es ja eingangs auch gesagt, ich hatte eine ganz andere Vorstellung vor vielen Jahren, als ich das erste Mal in die Sowjetunion kam, wie Glasnost und Perestroika da wohl auf die Menschen wirken. Und ich war so fest davon überzeugt, dass die genauso euphorisiert waren wie viele in der DDR. Das war nicht der Fall. Und wenn man, also ich kann nur sagen, durch eigene Anschauung erfährt man vieles ein bisschen genauer und Reisen bildet und das sollte man unbedingt tun. Aber ich glaube, weil Sarah Wagenknecht noch das viel größere Problem ist, ist dieses Benutzen von Halbwahrheiten, um die Öffentlichkeit zu verwirren, um sie festzulegen auf einfache Lösungen und Antworten. Und diesen gesamten Konflikt und diesen fürchterlichen Krieg daraus für sich politisches Kapital zu schlagen. Und das ist das eigentlich perfide, auch diesen Gegensatz aufzumachen, zu glauben, wenn ich nur sage, ich möchte gerne Frieden, dann kommt der Frieden, als ob durch das einfache Aussprechen dieses Wortes der Frieden schon erreichbar wäre. Sie macht sich ja eben gerade keine Gedanken darüber, wie denn dieser Frieden gesichert werden könnte. Und sie arbeitet auch nicht daran. Und diejenigen, die daran arbeiten und die in der Zwischenzeit der Ukraine bei der Verteidigung helfen, die werden als Kriegstreiber diffamiert. Das ist eine Verdrehung ganz im Sinne des Kremls, wie der Kreml ja auch in wirklich vielen Cyberangriffen in sozialen Medien und so weiter, die nicht müde wird, diese Lesart zu verbreiten. Und sie macht sich da zur willfährigen Stimme des Kremls. Und das kann man natürlich entscheiden, ob man dem zustimmt oder auch nicht.
Meine Schlussfrage gilt dann tatsächlich nochmal dem Präsidenten Selenskyj. Ich persönlich, wie gesagt, als Außenstehender, war schon erstaunt, dass der Mann im Land geblieben ist damals. Ich glaube, viele hätten gedacht, oder ich hätte es auch gedacht, dass er möglicherweise sagt, ich gehe ins Ausland, weil das hier zu unsicher für mich ist. Also von daher finde ich das schon, ich wage das mal so zu formulieren, dass es schon sehr heldenhaft ist, was er da macht. Aber hat er sich mittlerweile verrannt oder macht er Ihrer Meinung nach immer noch einen hervorragenden Job im Sinne seines Landes?
Also ich finde nicht, dass er sich verrannt hat. Ich finde, dass er sich, also wenn man den Anfang seiner Amtszeit betrachtet, 2019 als Schauspieler, der dann ins Präsidentenamt kam und ihn mit heute vergleicht, dann ist er natürlich in diesem Krieg ganz eindeutig gereift, gewachsen. Er hat diese Aufgabe angenommen, er hat sie gut erfüllt und wir sind ja nun auch wirklich alle Zeuge geworden, wie überzeugend er auch auftreten kann. Das, was er jetzt macht, ist innenpolitisch, wurde extrem genau beobachtet. Da wird sehr genau beobachtet, ob er sich einlässt auf Gebietsabtretungen. Das ist im Moment immer noch nicht Mehrheitswillen der Ukrainer. Die Ukrainer sind immer noch der Meinung, es lohnt sich noch zu kämpfen und noch nicht Gebiete abzutreten. Darauf muss er hören. Und das tut er auch. Und hat da auch, finde ich, durchaus schon etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass es über Gebietsabtretungen eigentlich ein Referendum geben muss. Das Volk muss dahinter stehen, ansonsten funktioniert das nicht. Er ist innenpolitisch alles andere als unumstritten, weil er wahnsinnig viel Macht an sich gezogen hat. Das hat natürlich ein Präsident im Krieg per se, der hat eben auch Macht über das Militär. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Ukrainer sind sehr, sehr kritische Leute und das sind auch Leute, die sich selbst sehr stark engagieren politisch. Und die wollen sich innenpolitisch, wenn es keine Not dafür gibt, nicht beschränken lassen, auch nicht durch den Präsidenten. Die wollen in den Parteien aktiv sein können und gehört werden und in den Nichtregierungsorganisationen. Die wollen sich nicht beschränken lassen, wenn sie die Notwendigkeit, also zum Beispiel aus Sicherheitsgründen oder so, gar nicht einsehen. Und da, finde ich, ist durchaus politisches Konfliktpotenzial. weil er sehr genau abwägen müsste und besser abwägen muss. Wo muss ich Tätigkeit zulassen und wo sind Restriktionen wegen der Kriegssituation begründet? Und da macht er sich angreifbar und meiner Meinung nach erkennt er das oder reagiert er darauf nicht genau.
Und wenn ich das haben Sie eben im Nebensatz so gesagt, das richtig verstanden habe, Sie kennen auch noch nicht genau, was eigentlich dieser Siegesplan ist.
Genau, dieser Siegesplan, der wurde in Auszügen vorgestellt. Also es gibt 5 Punkte und den genauen Wortlaut kennt aber jedenfalls Stand heute der amerikanische Präsident, seine Vizepräsidentin. Ob Trump ihn kennt, weiß ich nicht.
Sabine Adler, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Input. Ich glaube, da war eine Menge dabei, über das wir alle nachdenken können, egal wie wir zu diesem Thema stehen. Also was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist einmal, dass Sie sagen, die Ukrainer wollen nicht ihre Gebiete aufgeben, die von den Russen besetzt sind. Und das Zweite, dass Wladimir Putin nicht so sehr die alte Größe des Sowjetreichs wieder aufbauen möchte, sondern das Zarenreich. Ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen, weil es so weit weg ist für uns in unserer Gedankenvorstellung, oder? Das ist doch. Oder sagen Sie, der Mann ist rational?
Also ich tue mich immer schwer, jetzt seine Psyche zu erklären. Man muss ihn an seinen Taten messen, aber mitunter eben läutet er ein, was er zu tun gedenkt. Also man muss sehr genau zuhören, man muss auch lesen und man muss ihn wirklich sehr, sehr ernst nehmen. So manches, was er angedroht hat und angekündigt hat, ist wahr geworden.
Also ernst nehmen im doppelten Sinn sogar. Frau Adler, vielen, vielen Dank für Sie und für alle Hörer. Ein schönes Wochenende und Grüße nach.
Danke. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.